Wir haben gerade Mute geguckt. Neben mir sitzt Bene.
Hi.
Ich bin Max und wir begrüßen euch recht herzlich zur 41. Folge von Aftermovie.
Aftermovie, der Podcast für Filmliebhaber und Liebhaberinnen und alle, die es noch werden wollen.
Endlich ist es wieder soweit, Maxi.
Podcast-Time. Hast du eigentlich mal Yu-Gi-Oh! Geguckt?
Ich habe Yu-Gi-Oh! Geschaut, gespielt und geliebt. Und mein Lieblingscharakter war immer Maximilian Pegasus, der Bösewicht aus den frühen Staffeln.
Oh, oh. Aber da kannten wir uns doch gar nicht. Und trotzdem war es schon dein...
Nein. Aber vom Stil steckt da schon ein bisschen Max drin.
Ja?
Roter Anzug.
Mein klassisches Outfit.
Weiß. Lange Haare.
Ja, ja, ja.
Eine Legende am Kartendeck.
Das Herz der Karten ist mit ihm, ja.
Ja, Maximilian.
Benedikt.
Aber was ist jetzt? Was haben wir heute gemacht?
Wir haben einen Film geguckt. Es ist jetzt, wo wir aufnehmen, schon wieder ein Monat her, dass wir das finstere Tal zusammen gesehen haben. Und man muss ja schon sagen, ne, das finstere Tal als deutsche Produktion, jetzt gerade, wenn man es nicht direkt drauf anlegt, nicht so gut zu erhalten.
Nee?
Nee. Also ja, man kann es kaufen bei Amazon oder wie auch immer. Aber heute haben wir uns einen Film ausgesucht, eine Netflix-Produktion. Ein Film, den man auf Netflix schauen kann, solange man ein Abo hat. Ein Film von Duncan Jones, der brilliert hat.
Womit?
Source Code. Ich mochte Source Code sehr gerne.
Wegen Jake.
Ja, klar. Jakey. Und ich fand den Film auch gut, ne? Zeitschleifen, Thema, Paradoxon, fresh gemacht. Ich meine, was willst du da noch groß machen? Aber es ist gut, ja.
Wurde mir mal geschenkt.
Source Code?
Ja, auf DVD.
Mir auch.
So einer ganz, ja?
Ja.
Habe ich ihn vielleicht einfach weitergeschenkt? Wann kann ich denn an dich? In so einer ganz alten, abgeranzten.
Warte, sprich mal kurz weiter, ich hole ihn dir.
Ich hole sie mal her. Ja, der hat mir auch gut gefallen. Kein schlechter von Jakey. Nee, deine Ausgabe ist weitaus schöner als meine. Meine ist mit so einem Cover, wie gesagt, außer TV Now oder so, was man sich noch selbst zusammenfalten musste.
Ah, okay, nee. Ich weiß jetzt auch wieder, wann ich meine gekauft habe. Und zwar in so einem An- und Verkaufladen, der auch Schallplatten hat und Videospiele und auch DVDs. Und da habe ich diesen Film gesehen, für 3 € habe ich ihn gekauft. Ja, schön war's.
Aber woher kenne ich denn diesen Duncan Jones noch?
Unter anderem hat er auch Moon gemacht. Moon, ein Film mit dem Schauspieler, der den Oscar gewonnen hat als bester Nebendarsteller für seine Rolle in 3 Billboards Outside Ebbing, Missouri. Ich komme nur nicht auf seinen Namen. Er heißt...
Er war der Polizist
bei
3 Billboards. Ja,
er heißt Sam Rockwell. Und der hatte so einen kleinen Mini-Auftritt heute auch in dem Film. Und zwar in so einer Nachrichtenshow in dem Diner, wo sich Leo weggedreht hat. Da kam er einmal vor.
Habe ich nicht
als gemerkt. Als so eine Klonarmee in einem Gerichtssaal.
Okay, Moon, der leise, subtile Sci-Fi-Film.
Ja, und dann gibt es noch den großen CGI-Kracher. Warcraft, The Beginning. Aber es gab auch nie ein Warcraft, The Fortsetzung.
Konnte man auch schauen. Hm. Du, wenn ich mir das anschaue, das lässt doch hoffen für heute.
Das lässt hoffen. Dann haben wir einen Film, der spielt im Berlin. Der nahen Zukunft, würde ich fast sagen. Bevor wir auf das Weltbuilding eingehen, was passiert ist, frage ich dich, Bene, worum geht's denn eigentlich in dem Film?
Ich mach's dir ganz kurz.
Mach mal richtig kurz. Schaffst du es in 2 Sätzen, meinst du?
Ja, schaffe ich.
Okay.
Der Film Mute handelt von einem Sorgerechtsstreit im Cyberpunk-esken Berlin der mittelnahen Zukunft. Das war's. Das war's, mehr habe ich nicht zu sagen.
Okay. Ja, vielen Dank. Da hatte ich auch gar keine große Angst, jetzt eine Spoilerwarnung reinzuhauen. Wir spoilern. Das ist unser Ding im Aftermovie-Film-Podcast. Aber diese Inhaltszusammenfassung spoilert nicht. Und soll ich dir was sagen?
Ja.
Würde diese Beschreibung bei Netflix stehen?
Wäre es doch irgendwie ein Spoiler, weil das ist wirklich
Das ist wirklich ein krasser Spoiler, jetzt wo du
es
sagst.
Ja, ne? Oh, es ist etwas, was sehr spät auftaucht, dass wirklich das im Grunde der Hauptkonflikt der Geschichte ist, dass sich dort 2 Menschen um das Sorgerecht eines jungen Mädchen streiten.
Sogar irgendwie drei, ne? Oder vier? Naja, wenn ihr den Film noch nicht gesehen habt und ihn gerne sehen wollt und jetzt durch unser Gerede nicht gespoilt werden wollt, ihr könnt ihn mit eurem Netflix-Abo anschauen. Er geht knapp 2 Stunden, 6 Minuten Abspann, also geht er ziemlich genau 2 Stunden. Gönnt ihn euch. So, jetzt gehen wir rein in die Besprechung.
Wir gehen rein.
Er spielt in einer Zukunft, die ungefähr die Zukunft von Blade Runner ist. Also, wenn Blade Runner die amerikanische Zukunft ist aus dieser Zeit, dann haben wir heute im Mute die deutsche Berliner Zukunft dieser Zeit gehabt. Wir hatten die obligatorischen Werbetafeln, die in Neonfarben über der Stadt prangern. Wir hatten fliegende Autos, wir hatten ranzige Gassen, die mit irgendwelchen halb veralteten, halb futuristischen Essensmöglichkeiten aufwarten. Dinge, die aus unserer Zeit stammen könnten und einfach nur noch ein bisschen weiter gedacht sind, aber auch nicht zu weit. Also wir haben hier keine Raumfahrt oder so, auch wenn ich mir vorstellen könnte, dass es in dieser Zeit sehr gut und sehr fortschrittlich existiert.
Was war das Fortgeschrittenste, was wir gesehen haben heute von der Technik? Die fliegenden Autos?
Fliegende Autos ist schon etwas, ich glaube, das ist das, wovon wir am weitesten entfernt sind in unserer heutigen Zeit. Von all dem, was wir gesehen haben, von irgendwelchen Neonplakaten und Hologrammtechniken, Handys oder Drohnen, die deinen Standort tracken können und Essen dahin fliegen. Eine sehr coole Idee übrigens. Mhm. Aber all das wäre tendenziell fast schon möglich. Fliegende Autos hingegen. Mhm. Wäre für mich jetzt das Fortgeschrittenste von dem, was wir gesehen haben. Oder was sagst du?
Ja, ich hatte kurz gedacht, dass die beiden Doktoren, die unten in ihrem Keller entweder foltern oder
heilen.
Oder ja, durch Implantate, durch Prothesen Menschen aufpeppen. Ich dachte, dass das am weitesten fortgeschritten ist, ganz einfach, weil so, sind wir wieder bei Cyberpunk, aber die Referenz ist ja offensichtlich, dass sie so fast transhumanistisch auch irgendwie so chippen können, dass Menschen leistungsfähiger sind, schneller laufen können, stärker sind. Das war aber eher nicht der Fall, ne? Da handelt es sich eher um, ja, so, Stimmenimitator oder Beinprothesen.
Ja, und ich glaube, das ist noch der Schritt vor Blade Runner und vor Cyberpunk, wo wirklich, ich glaube, das ist der Schritt, die Technik ist da. Menschen wurden nur noch nicht verbessert damit, sondern geheilt. Also es wurden Defizite ausgeglichen und ich glaube, damit dann wirklich Augmentationen stattfinden können, damit Verbesserungen à la Cyberpunk passieren können oder halt auch künstliche Menschen, da fehlt es in dieser Zukunft noch ein bisschen. Also einigen wir uns auf die fliegenden Autos. Aber wie geil ist denn dieser Essenslieferdienst? Also da würde ich auch meinen Datenschutz komplett...
Wie hieß es? Flymeal?
Ja.
Sowas.
Also, du weißt ja, ne? Wir mit unseren Handys geben ja eh schon die Daten an alles weiter. An alles. Und ich würde aber sofort meine Standortdaten mit Flymeal teilen, damit die mir per Drohne mein Essen überall hinfliegen, wo ich gerade bin. Ich fahre mit dem Fahrrad an der Aller lang. Kein Problem. Flymeal kommt mir hinterher. Ich setze mich schön hin und esse mein Tofu Teriyaki. Kein Problem.
Kein Problem. Für Max.
Finde ich super. Das können wir gerne aus dem Film mitnehmen. Mhm. Ich fand auch, ich muss mich immer davon lösen, dass es eine deutsche Produktion ist. Ist es ja gar nicht. Es ist zwar in Kooperation mit den Babelsberg Studios gedreht. Eine deutsche Produktion ist es nicht, denn die Effekte, das CGI, die Tonkulisse, all das ist schon extrem gut. Also das Berlin, aus welchem ja auch immer, was dort gezeigt wird, sieht super aus. Also steht von der Ästhetik einem Blade Runner
ein bisschen.
Steht von der, na, stimmt, du hast recht. Das ist auch schwer zu sagen. Man vergleicht hier halt wirklich den Platzhirsch, ne?
Ja. Ja. Aber würdig zumindest, was das angeht, als Nachfolger zu nennen und in einem Atemzug zu nennen.
Ja, ja, ja. Es steht dem für das, was er sein möchte, im Nichts nach.
Nein. Das Berlin ist gut getroffen. Die CGI-Effekte sind gut eingesetzt, die Atmosphäre wird gut erzeugt. Ich habe das dem Film zu jedem Zeitpunkt abgenommen, dass wir uns ja im Berlin der Zukunft befinden. Das wurde schön in Szene gesetzt. Das ist wohl auch das, was mir am besten gefällt.
An dem Film generell. Ja, da würde ich fast mitgehen. Und ich bleibe noch ganz kurz bei der Welt, bevor wir vielleicht auch auf das eingehen, was dir und uns nicht so gut gefallen hat. Ich fand diesen Kontrast zwischen dem Nachtleben in Berlin und dem Tagleben in Berlin halt wirklich krass. Weil wenn man bedenkt, wie es tagsüber aussah, war es halt wirklich, du hast gesagt, als würde man jetzt einfach 2020 das einfach drehen und da waren auch keine Effekte. Das wirkte wie mit einer halbwegs vernünftigen Kamera in Berlin Randbezirk irgendwo aufgenommen. Und wenn es dann in die Nacht ging, war es die Zukunftsvision schlechthin. Aber tagsüber Deutschland pur.
Ja, als würde man die Zukunft tatsächlich nur irgendwie ab 22 Uhr anschalten.
Ja, ja, genau.
Und davor war ganz normal da.
Vielleicht ist denen da ein bisschen Schwäche. Das Geld ausgegangen.
Ich weiß nicht, aber die Szene hätten sie auch einfach, du sprichst ja von dieser Außenszenerie.
Unter anderem da, wo Cactus Bill zu der Arztpraxis von Doug gefahren ist, als er herausfindet, dass Doug pädophil ist.
Ja.
Das ist stimmt, zum Beispiel
mit seinem Jeep. Ja. Das war eine Schwachstelle. Das hätten sie,
also wenigstens irgendwie Elemente reinbringen können. Ich meine, wenn wir aktuelle Sachen sehen, auch in der Videospielbranche, ist das neue Watch Dogs, was rausgekommen ist, spielt in einem London, was nicht so weit von unserer Zukunft entfernt ist. Es sieht aus wie unser London, hat aber eben diese Details. Weißt du, so kleine Sachen, die es in die Zukunft bringen. Sei es auf die Straße ein holographischer Pfeil oder irgendwie sowas, was halt auch tagsüber funktioniert.
Ja.
Und das hätte man da locker machen können.
Kleiner Fehler. Noch ein Fehler, der mir auffällt. Wir haben ja den Kaktus, der desertiert ist vom amerikanischen, US-amerikanischen
Militär. Ja. Und davor auch offiziell richtig flüchtet, ne?
Ja, und jetzt auch gesucht wird. Und wir hören immer mal wieder Lautsprecher durchsagen, wenn sie Deserteure sehen, melden sie sie sofort. Erstmal finde ich, die Bedrohung wird nicht so richtig gut gezeigt, dass er nicht unter diesem permanenten Druck ist und ja auch ganz schnell raus muss aus der Stadt, deswegen die gefälschten Pässe von Maxim braucht. Die Bedrohung wird nicht richtig dargestellt und am Ende fällt mir auf, der Typ ist vom US-Militär desertiert und fährt durch die Stadt in einem Jeep mit riesiger USA-Flagge.
Und einem Messer, so einem richtigen Ranger-Messer am Gürtel, sichtbar für alle, und dem wohl amerikanischen Schnauzbart, den ich jemals gesehen habe.
Die kriegen den nicht, der ist so abgetaucht.
Aber du weißt ja, versteck dich in der Masse.
Ja, vielleicht war es so auffällig, dass es schon wieder unauffällig war.
Das beste Versteck ist das keines ist.
Ja. Schön anzusehen, dennoch, wenn nicht gerade Tag ist, gut getroffen.
Ja, Soundkulisse, auch sehr schön. Aber ich merke, wir reden die ganze Zeit hier
etwas rum. Wir reden etwas rum zu dem, aus meiner Sicht, größten Schwachpunkt des Films. Und das war
die Synchro?
Die Story.
Ja.
Für mich bleibt die Handlung absolut in der Mittelmäßigkeit verharren. Plätschert dahin. Wir verfolgen Leo, wie er seine Freundin, die verschwunden ist, sucht, und er geht von einem Punkt zum anderen, das wirkt total willkürlich, er kriegt dann immer mal wieder einen Hinweis und dann fährt er dorthin, und so richtig einen roten Faden oder eine Spannung, nee, gar nicht. Also Story schneidet bei mir ganz, ganz, ganz schlecht ab. Was sagst du?
Ich stimme dir in großen Teilen zu. Für mich war es interessant herauszufinden überhaupt, was ist los? Das ist ja immer so das Ding an solchen Filmen. Es passiert ein Verbrechen, irgendjemand verschwindet und wir finden heraus, warum dem so ist.
Ja.
Aber dafür war es mir echt wirklich auch das zu undurchsichtig. Also man bleibt sowieso immer dran. Das ist, finde ich, irgendwie natürlich bei so einer Story. Aber wer jetzt hier wen verfolgt und die Beweise werden zugeworfen. Er geht jetzt hier nicht Columbo-mäßig hin und sucht einen Beweis nach dem nächsten und kommt dann auf einen gängigen Schluss. Nein. Er stolpert irgendwo hin und kriegt irgendwas und gut ist.
Ja, meistens sind es Telefonnummern oder Adressen, die er zugeschustert bekommt. Man muss es ja so nennen, die fallen ihm ja echt vor die Füße. Er fährt dorthin, trifft dann zum Beispiel auf den im Kleid einer Geisha verkleideten mit diesen Sexrobotern zu Hause.
Ja.
Und ohne großen Widerstand erzählt er ihm alles. Du bist von der und du musst als nächstes dorthin. Und das ist so offensichtlich. Und dann fährt er dahin, kriegt den nächsten Hinweis. Sehr mühsam zu schauen.
Ja, da gehe ich mit. Und ich glaube, eine der mühsamsten und krassesten Detektivarbeiten, die er getan hat, ist
ich weiß, was 7
Telefonbücher des Cyberpunk-Berlins durchzuforsten, wo gefühlt nochmal auf einer Seite 20 Mal mehr Nummern drauf sind als auf einem normalen
Telefon. Aber er hat eine Lupe.
Er musste mit einer Lupe drangehen und hat jede. Und da frage ich mich auch in so einer Cyberpunk-Welt, ja?
Ja.
Gibt es da keine bessere Möglichkeit, auch für einen Stummen, denn das haben wir bisher nicht erwähnt, er ist stumm, gibt es nicht auch eine bessere Möglichkeit für einen Stummen, den Namen einer Telefonnummer herauszufinden? Klar, auf dem Kühlschrank, der als Telefon galt, war diese Nummer, die zu der Mutter der gesuchten Nadira gehörte. Ja, da war sie als Unknown angegeben, aber muss man Telefonbücher nutzen mit einer Lupe? Ich weiß nicht. Und der Film hakt halt auch dort nicht nur im großen Spannungsbogen, sondern hakt auch immer wieder an diesen Kleinigkeiten, in den Details, die ja im Worldbuilding gut funktionieren, da hakt er komplett. Ich meine, da ist der große Boss, ne, Maxim, der Chef von mehreren Discos, Bordellen, das hat er alles und offensichtlich hat der was zu sagen. Er hat mehrere Bodyguards und wenn der kommt, weiß man, okay, mit dem lege ich mich nicht an.
Günther.
War das Günther.
Eine tolle Rolle?
Ja.
Hat mich so sehr erinnert an unseren Liebling im Gladiator und unsere Gladiator-Folge damals.
Ralf Möller. Ey, ja. Ralf Möller hätte Günther spielen können. Ralf Möller, vielleicht war es ja so.
Aber auch umgekehrt. Du hättest auch Günther in den Gladiator nachträglich packen können.
Ja, ich glaube, Günther war ein bisschen zu klein. Weißt du, das war ja so ein breiter Türsteher-Dude.
Ja.
Und er wurde, aber Ralf Möller ist ja wirklich ein Hühne. Okay. Und ich glaube, das war wichtig, um größer zu sein als der Gladiator selber.
Ach,
verstehst du?
Na gut.
Da war Günther ein bisschen zu klein, aber sonst war Günther super, der Comic-lesende
ja, Mittelboss. Captain Berlin übrigens, ein Comic, den es wirklich gibt.
Ah. Und auch, genau, das ist eine Szene, die ich jetzt direkt auch angesprochen hätte. Leo ist auf seiner Suche darauf gestoßen, dass Cactus bei Maxim
der
ist.
Und Kaktus.
Das ist schon sehr undurchsichtig alles, ja. Aber er verfolgt Cactus zu Maxim und richtet da vom Endergebnis her John Wick-Style Chaos an.
Ja.
Was sehen wir davon? Erstmal eigentlich nicht viel. Das hat mich ein bisschen enttäuscht, muss ich tatsächlich sagen, dass die Action-Darstellung sehr zurückgefahren ist. Das sind die Erwartungen, die Netflix da auch bei mir schürt. Die Filmbeschreibung ist in die Unterwelt von Berlin, wo Taten mehr zeigen als Worte. Und da erwarte ich doch schon so ein bisschen, weißt du, so ein bisschen. Er kommt da rein mit seinem Holzbeil und dann will ich ein bisschen Action sehen. Und dann ist da ein harter Schnitt.
Er hat es auch sehr, sehr einfach, hatte ich das Gefühl. So einen wirklichen Widerstand in den Kämpfen, auch der Endkampf gegen den Kaktus.
Das war kein Kampf.
20 Sekunden.
Ja. Und das fand ich ein bisschen schade.
Ja, da verliert er unglaublich viel. Da lässt er unglaublich viele Punkte auf der Strecke liegen. Obwohl eigentlich Leo ein gelungener Hauptcharakter.
Mhm.
Das Setting, haben wir schon gelobt, ein gelungenes ist. Und dass du eigentlich diesen stummen Charakter in dieser guten Welt, du hättest so viele tolle Geschichten erzählen können und daraus echt was machen können. Ja, aber irgendwer hat bei der Story echt was verschnarcht.
Und das war Duncan Jones selber.
Er hat auch geschrieben.
Ne? Ja. Das ist das Problem. Und die Details sind zum Beispiel eben, dass dieser Boss Maxim, nachdem sein ganzer Club auseinandergenommen wurde und alle verarztet werden, unter anderem Günther, Maxim liegt in seinem Bossbüro und niemand kümmert sich um ihn. Was ist da los? Warum nicht? Also, der verblutet da ebenfalls.
Ich glaube, da ist einer hoch, hat die stabile Seitenlage eingeleitet.
Alles okay bei Ihnen, Chef?
Ja.
Alles gut da oben.
Und dann ist er wieder runter. Kümmert euch um Günther.
Das ist unser eigentlicher Hauptcharakter. Reboot, Günther.
Ja.
Naja, schade. Und da hat er mich auch ganz stark verloren. Er hat mich natürlich auch wieder bekommen.
Wann das denn?
Bei dem Tod der Frau. Das dachte ich mir, okay, ist mutig.
In der Plastiktüte?
In der Plastiktüte. Ich finde, das ist ja generell, die Todesdarstellungen waren ziemlich drastisch in dem Film. Wenn es mal welche gab, und zwar jetzt nicht durch irgendeine Schießerei ausgelöst, sondern dann in einem 1-gegen-1-Gemenge oder eben auch der Tod von Nadira in der Plastiktüte, weil Cactus Bill seine Tochter oder deren gemeinsame Tochter nicht an sie abgeben wollte, nicht ans Militär verpfiffen werden sollte und so weiter. Wir kriegen ja immer mal wieder mit, dass Nadira seine Ex-Frau seinen Standort verraten hat und so weiter. Das passiert ja. Damit das eben nicht mehr passiert, er seine geliebte Tochter nicht hergeben muss, tötet er sie und Leo hat gar nicht die Möglichkeit, seine Freundin zu finden. Und ich fand den Tod, ich fand das, die Reaktion von ihm darauf, all das fand ich wiederum sehr glaubwürdig, hat mich getroffen, mitgenommen. Und da hat er mich wieder ein bisschen bekommen, als ich dachte, okay, Happy End. Jetzt passiert gar nichts mehr. Und dann war das nochmal ein netter Kniff. Und auch der Todeskampf von Cactus war schon schwierig anzusehen. Und in dem Fall auch überzeugend für mich gewesen. Auch, und das ist auch wahrscheinlich so eine kleine Schwäche des Films, diese Motivvielfalt, die da drin ist.
Was meinst du?
Ein Motiv, was gut gelungen ist und mir Gänsehaut auch gemacht hat, war das des pädophilen Dax. Was dann am Ende aber zu einer gelungenen Rachesituation geführt hat, die ich auf gar keinen Fall gutheiße, aber in diesem Filmkosmos für Doug, der er dann da auch für auch bezahlen musste, wie er Cactus gezeigt hat, wie er zu seiner Tochter geht. Obwohl Cactus ja wusste, ey, Pedo,
ja.
Bleib bloß von meiner Tochter fern. Und ihm das als Rache nochmal zu zeigen, auch wenn er nie was mit ihr gemacht hat. Einfach nur, dass die letzten Momente in Cactus Leben diese Gedanken daran sind, was theoretisch hätte sein können, fand ich in dem Fall auch gut aufgebaut und gut zu Ende erzählt. Ja, und das waren so die beiden Stärken. Aber halt diese vielen verschiedenen kleinen Motive und Stories und Nebengeschichten, die anerzählt worden sind. Wir haben Maxim, der irgendwelche Clubs leitet. Wir haben Leo, der seine Freundin sucht. Wir haben das mehr oder weniger Pärchen von Cactus und Doug, die zusammen sind. All das wird erzählt und all das wird auch vernünftig erzählt, irgendwie. Also man versteht alles. Aber nichts davon hat die Intensität, die es im Endeffekt haben könnte, hätte sich der Film auf eine besondere Sache konzentriert. Zum Beispiel auf eine vernünftige Beweisnachverfolgung von Leo, wie er sie findet. All das musste in den Hintergrund treten, weil wir wieder sehr viel von Cactus und Doug mitbekommen
haben.
Das fand ich schwierig.
Weißt du? Ja.
Ein bisschen weniger von diesem, yo, wir waren zusammen in der Army, Schatz, wir gehen zusammen bowlen, Gerede.
Stimmt.
Mehr Ideen in...
Es ist ja sogar so...
In den Krimi-Thriller, der es eigentlich sein möchte. Unter anderem auch.
Und wie das dann miteinander verwoben wird, denn Doug ist ja letztlich der, der seinen alten Army-Freund Cactus verrät.
Ja.
Per SMS.
Ja, Leo macht wieder Leo. Nichts.
Ja. Er schreibt ihm, er ist dort, geh dorthin, er kriegt so den nächsten Weiß. Genau. Er ist so getrieben, unser Leo. Er kriegt wirklich immer einen Hinweis, eine Adresse, habe ich schon gesagt. Und dann fährt er dahin und dann passiert was. Und dann kriegt er meist das Nächste.
Ein Questlock.
Oh, nervig. Ja. Aber in dem Moment, wo das angerissen wird, dass Doug in seiner Praxis seinen pädophilen Neigungen nachgeht, das kommt aus dem Nichts, dass sein Freund Cactus das aufdeckt. Ihm eine Ansage macht, ihm verkloppt, du nährst dich nie wieder meiner Tochter, du hörst auf mit dieser Scheiße.
Nur damit es einmal passiert ist.
Damit es passiert ist.
Sie haben es drin und dann gehen sie trinken.
Doug ist sauer, weil es aufgedeckt ist und auch sich in Sorge, dass er seine kriminellen Machenschaften nicht fortführen kann. Und dann schreibt er so aus dem Affekt, so ein bisschen, oh, ich bin sauer auf meinen Kumpel, jetzt schreibe ich dem Gegner eine SMS, wo er sich befindet oder wo er weitersuchen kann. Und das... Wie du es gerade gesagt hast,
ne?
da will man diesen Konflikt schüren zwischen diesen zwei Army-Kumpels. Daraus resultiert der Streit und der führt unseren Hauptcharakter dann wieder schön brav zu seiner nächsten Fährte, zu seinem nächsten Ziel.
Mit dem Kriminalfall in dem Fall hat es nichts zu tun.
Nee, es wird zufällig, willkürlich und konstruiert, ja. Ach man, aber einen Punkt muss ich dir zum Schluss noch geben.
Bitte, gib ihn mir.
Du hast nach 45 Minuten gesagt, nachdem wir unsere Hauptfigur Leo dreimal gesehen haben, wie er so ein Humpen Wasser äxt, was natürlich auch auf seinen Unfall anspielt, dem er...
Und er taucht auch immer mal wieder in Schwimmbädern.
Ja. Hm. Hast du gesagt, diese Fähigkeit, die er uns hier so ostentativ demonstriert, die wird nochmal wichtig. Und sie wurde am Ende nochmal wichtig.
Im Finale wurde sie nochmal wichtig, ja. Das ist zu obvious.
Ja, aber hast du gut gesehen.
Ja, danke.
Noch nicht gesehen.
Liegt es in der Schwäche des Films oder in der Stärke des Filmschauers? Wer weiß das schon?
Vielleicht liegt die Wahrheit irgendwo dazwischen. Ja, das musste ich zum Schluss auch nochmal loswerden. Punkt für Maximilian Pegasus.
Ja, ich will zum Schluss nochmal loswerden, dass wir auch unsere Community gefragt haben.
Wie fanden die denn?
Also, A. Lang hat geschrieben, der Film hat stark begonnen und ebenso stark nachgelassen. Und das gebe ich ihm. All das, was wir an Stärke rausgestellt haben, war eben das Worldbuilding, die Figuren, die am Anfang aufgebaut worden sind. Und das stimmt. Und dann, wenn die Story einsetzt, wenn erstmal die Exposition zu Ende ist, dann schmiert er ab. Insgesamt 6 von 10. Jonas Helm schreibt, ich habe ihn mehrmals gesehen und fand ihn jedes Mal besser. Schade, dass er oft verrissen wird. Tut mir leid, Jonas. Jetzt haben wir auch ihn ein bisschen verrissen. Vielleicht kannst du ja unsere Punkte nachvollziehen. Und wenn nicht, freuen wir uns sehr über einen Diskurs. Schreib uns doch einfach mal. Vielleicht haben wir irgendwas übersehen, vielleicht müssen wir noch ein zweites Mal.
Und wir haben ja die positiven Aspekte auch wirklich sehr stark akzentuiert.
Ja, stimmt.
War jetzt kein Komplettverriss.
Und Tobias schreibt, Bene soll Psycho Gorman gucken.
Ja, steht noch auf dem Zettel, definitiv.
Das waren die Kommentare dazu. Ja, so viel. Musik fand ich auch schön. Hatte ein paar gute Momente. Der Dubstep im Club. Dubstep wird wieder aktuell in der nahen Zukunft, weil es elektronisch ist. Dann haben wir ein bisschen Akte X-Musik gehabt, das war auch nett.
Dann, ja, wirklich einmal sehr. Dann hatten wir Cyborgs als Strip-Figuren.
Ja, ja. Auch sehr Cyberpunk-esque.
Ja.
Und wir hatten diese, das waren, glaube ich, mit meine Lieblingsfiguren neben Günther, waren die Security-Leute von Maxim, die diese schwarze Maske ins Gesicht tätowiert hatten mit diesen weißen Augen. Die haben nie was gemacht, aber ich hatte Angst vor ihnen. Fand ich, aber das geht auch wieder ans Worldbuilding. Ja, ich denke, wir drehen uns im Kreis. Und weißt du, wofür das immer ein gutes Zeichen ist?
Wofür denn?
Dass wir Schluss machen.
Ja, los, mach Schluss.
War mir eine Ehre, mit dir wieder über diesen Film zu sprechen, Bene.
Ganz meinerseits.
Danke, dass ihr bis zum Ende zugehört habt. Wir hoffen, ihr seid gesund oder werdet ganz schnell wieder gesund. Und hören uns in der nächsten Folge von Aftermovie. Ciao.
Tschüss.